Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Mal angenommen, ihr wollt ein neues Handy. Dann fragt ihr wahrscheinlich einen Kollegen, der das Handy schon hat, ob es denn wirklich ein gutes gratis oder nicht. Vorausgesetzt, ein Kollege hat das schon. Für den Fall, dass er keinen Kollegen hat, der Tipps hat, haben wir Tipps, wie er trotzdem zu Tipps kommt. Und das später in der Sendung. Jetzt gerade geht es zuerst auf Eier suchen. Also fast. Ostern ist ja die Zeit, wo man Eier sucht. Espresso geht schon jetzt auf die Suche. Allerdings drehen wir das Spiel ein bisschen um. Wir suchen nicht die Eier, die kaufen wir im Geschäft. Wir suchen das Huhn, das die Eier gelegt hat. Die sogenannte Rückverfolgbarkeit im Ostertest von Tobias Fischer.
Woher kommt das Ei, das man für die Ostern färbt oder zum Magen kocht? Um das zu wissen, kann ihm schon den Stempel auf dem Ei weiterbringen. Migro, der grösste Schweizer Detailhändler, hat Anfang Jahr einen neuen Service im Internet eingeführt. Wer dort den Code eingibt, der auf dem Ei aufgedruckt ist, soll erfahren, von welchem Betrieb der Ei kommt. Espresso macht einen Test mit Eier aus der Migro-Filiale Neumarkt in der Stadt St. Gallen. Wir kaufen den Schachtel grosse Schweizer Eier, 63 Gramm plus aus Freilandhaltung, zwei Schachtel grosse Schweizer Bio-Eier, eine Jumbo-Packung Migro-Budget Import-Eier und eine Schachtel Eier aus der Region. Dass die Abkürzung vom Herkunftsland aufs Ei gedruckt ist, das ist in der Schweiz vorgeschrieben. Und dass einem bei der Migro der zusätzliche Code übers Internet zum Produzent führt, das steht ziemlich gross auf der Schachtel, auf der Innenseite vom Deckel. Was aber wissen die Leute vor dem Laden, wie man ihnen das gestempelte Ei mit Code und Legedatum zeigt? Was verratet einem der Stempel?
Wie lange es haltbar ist? 11.3.
Also da wäre jetzt schon 2 Wochen abgelaufen. Ich habe es jetzt aber gerade gekauft.
Ah ja. Oder ist es da gelegt worden? Ich weiß es nicht.
Dann hat es oben dran noch so ein Code, 1-CH und dann eine dreistellige Zahl. Was bedeutet das?
Qualität.
Und 473 werden gut, oder?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Da kann ich keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ich kaufe selten Eier, das macht meine Frau.
Das Legedatum noch mehr, das Datum, wie lange das Ei hält.
Da wäre in dem Fall jetzt schon 2 Wochen abgelaufen, als ich es gekauft habe.
Spass. Oder ich weiß es nicht, oder hergestellt, ich weiß es nicht.
Und oben dran 1-CH-dreistellige Nummern?
Also Schweiz und der Rest weiß ich nicht. 473 Steine. Nein, keine Ahnung.
Eine Frau weiss dann ganz genau, was der Aufdruck soll.
Das ist der Herkunftsnachweis, wo ich herausfinden kann, wo das Ei produziert worden ist und zu welchem Zeitpunkt.
Und haben Sie das schon gemacht? Also haben Sie schon nachgeschaut?
Ich habe mir im Internet mal den Code angeschaut, wie er funktioniert, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es geht. Also für mich war wichtig, dass es regional ist und da habe ich herausgefunden und dass es halt nicht aus Deutschland ist. Also das CH, das da drinnen steht, ist eigentlich eindeutig Schweiz.
Also ab ins Büro, aus jeder von den 5 Schachteln ein Ei nehmen und mal einen von den Codes eingeben. Das erste ist ein Bio-Ei. Da kommt das Foto von einer sympathischen jungen Bauernfamilie. Sie führen den Hof in 2. Generation, liest man da. Vor ein paar Jahren hat es einen neuen Hennenstall gegeben und dank den Hühnern und dem dazugehörenden Eierverkauf kommen viele Leute auf den Hof. Gäste sind da offenbar willkommen. Ideal für einen Besuch beim Huhn, wo genau da Ei geleitet hat. Nur, der Betrieb ist in der Genfersee-Region. Ein weiter Weg, wo die Bio-Eier bis in Laden St. Gallen gemacht haben. Das Bio-Label allein sagt halt nicht, dass ein Produkt aus der Region ist. Trotzdem, Espresso schaut, ob es bei den anderen Eiern noch etwas Näheres gäbe. Das nächste Ei gibt einem da schon auf den ersten Blick wenig Hoffnung. Da steht nämlich NL drauf und nicht CH für die Schweiz. Man muss darum auf der Internetseite auf Import-Eier klicken. Und mit unserem Code kommen wir zu einem Betrieb im holländischen Doetinchem. Die 2 Fotos vom Hennenstall und der Vermerk «Kontrollierte Bodenhaltung» müssen lange. 3 auf Holland schenken wir uns. Nehmen wir das Ei Nummer 3. Der Code führt zu einem Betrieb, der deutlich näher wäre, aber doch nicht so näher, dass das Ei mit dem Regionallabel sein könnte. Im Internetportal steht etwas von Vater und Sohn, die den Hof führen, aber der Chefposten gehört der Frau. Also gerade anrufen. Eine Frau nimmt ab. Ist es die Chefin? Egal, gerade zur Sache.
Hier ist Fischer, Schweizer Radio DRS.
Grüezi.
Ich rufe Ihnen an, weil ich im Internet gerade gesehen habe, dass ich Eier von Ihnen gekauft habe.
Ja.
Und im Hinblick auf Ostern wollte ich fragen, ob es möglich wäre, dass ich zu Ihnen kommen würde für eine Reportage.
Sie glaube nicht, dass ihren Mann da Interesse hat, sagt die Frau. Sie danke aber für die Anfrage. Adieu. Und damit sind wir schon beim zweitletzten Nein. Der Code eingeben und das Resultat überrascht. Da erscheint zwar das Bio-Label von der Migro, drüber aber steht gross anonym. Dieser Produzent hat sich entschieden, zur Wahrung seiner Privatsphäre nicht im Internet zu erscheinen. Und bei Anzahl Tiere hat es einfach einen Strich. Erstaunlich, wo doch Migro mit ihrem Rückverfolgungsservice im Internet volle Transparenz versprochen hat. Und man wird denken, Biobetrieb sei Vorzeigebetrieb. Espresso läutet der Migro-Sprecherin Monika Weibel an, um auf das enttäuschende Suchresultat hinzuweisen. Sie sagt,
ja, das ist gut möglich. Wir haben 200 Eierlieferanten und die Teilnahme war freiwillig. Aber von diesen 200 Eierlieferanten haben über 180 mitgemacht und es ist tatsächlich so, 4 Bioproduzenten haben nicht mitmachen. Das haben wir akzeptiert.
Ob der Produzent echt etwas zu verstecken hat? Wie auch immer, im Moment bleibt nicht viel mehr, als auf das letzte der 5 Eier zu hoffen. Geht 1CH458. Im Internet erscheint das Porträt der Familie Inauen zu Meistersrütti im Appenzellerland. Da steht, es sei die Frau Inauen, die sich um die Legehennen kümmere. Und dann geht es rassig. Sie nimmt das Telefon ab und sagt, klar, kommen Sie vorbei, wir freuen uns.
Espresso auf der Suche nach dem Huhn zum Eier aus dem Regal. Wir testen den Rückverfolgungsservice von der Migro im Internet. Ein Service, was für gefärbte Eier übrigens nicht gibt. Aus technischer Grund bringt man auf ein gefärbtes Ei nämlich kein Stempel drauf, so heisst es bei der Migro. Über die Angaben auf der Schachtel kann man den Weg von den Eiern aber trotzdem zurückverfolgen. Und wie sie im Espresso, das Konsummagazin von DRSS, wer rohe Eier kauft, sieht darauf meistens nicht nur das Legedatum, sondern auch der Code vom Produktionsbetrieb. 1-CH ist auf dem Ei gestanden, wo der Tobias Fischer gekauft hat. 1 für Freilandhaltung, CH für die Schweiz. Und die weiteren Zahlen, 458, die hat über die Internetseite von der Migro dann zu der Familie Inauen zum Meistersrütti im Appenzellerland geführt. Wir machen einen Besuch in diesem Betrieb mit 3650 Tieren.
All diese Hennen leben in einem langen, eher niederen Stall. Und die Türe zu dem Stall macht auch Besitzerin Maya Inauen nicht einfach so auf.
Für wen klopfen Sie?
Ich klopfe da, dass die Hühner nicht verschrecken. Sie kennen mich am Klopfen an, dass die Türen aufgehen. Sonst, wenn man nur gerade aufmacht, macht Husch und dann sind alle verschwunden. Und die sind so jetzt in einem Volierraum rein. Das ist so wie eine getürmte Halterung, wo sie dann einfach unten rein und oben rein können, auf die Stängel hocken. Die Hühner sitzen die auf dem Stängel oben oder auf dem Holz oder auf der Liste. Das ist ihr Ruheplatz. Und der läuft auch die Fütterung durch. All 2 Stunden läuft sie, das Wasser können sie selber nehmen von den Nippeln. Das ist also kein Problem. Morgen um 2:30 gibt es Licht, gehen sie in die Nester rein, gehen sie legen. Sind sie so, bis am Mittag sind sie einfach dran.
Da gibt es jetzt Freilandeier?
Da gibt es Freilandeier. Im schönen Wetter dauert sie ganz raus, da haben sie die Wiese zur Verfügung. Sonst haben sie den ganzen Winter, bis, auch wenn es unter 0 Grad ist, haben sie draußen im Wintergarten.
Also jetzt ist ja schön Wetter und doch sind sie da rein?
Ja, sie sind im Wintergarten rein, weil der Boden nass ist. Wenn wir vielleicht rausgehen, schauen, sehen wir den Wintergarten, wo sie auch ein bisschen schoren können im Strau rein.
Der Weg zum Wintergarten führt uns durch einen Forum, wo Gestell voll grossen Eierkartonen und Eier stehen. Daneben der Drucker, der jeden Morgen das Legedatum und den Produzentencode auf die Eier stempelt. Etwa 3200 Eier sind es pro Tag. Und die Hühner legen die Eier im Stall direkt auf ein Förderband, wo in den Forum rausführt. Von da jetzt aber weiter in den Wintergarten. Da können die Hühner quasi unter dem Vordach vom Stall, zwischen der Aussenwand und dem Netz, scharren und sich bewegen. Der tägliche Auslauf im Wintergarten oder ganz draussen macht die Freilandhaltung aus und macht den Unterschied zu der Bodenhaltung, wo die Hühner in der Regel im Stall sind. Raus dürfen die Hühner aber nicht gerade von Anfang an, wenn sie im Alter von 18 Wochen auf den Hof kommen.
Die ersten 14 Tage sind sowieso ganz drin, bis sie den Stall kennen. Und nachher lässt man sie dann in den Wintergarten raus. Und so mit 21 Wochen fangen sie aber an zu liegen.
Wie lange bleiben sie bei ihnen?
Ein gutes Jahr. Wir sind so, dass sie 72 Wochen alt sind. Und dann kommen sie entweder jetzt im neuen System in die Schlachtung zum Weiterverarbeiten oder sie werden dann eben geschlachtet zum Verwerten. Man hat auch schon gewährleistet, soll man es noch wieder drinnen lassen, wie die Leistung gut ist, aber sie müssen ihre Leistung legen. Wir müssen schauen, dass wir fast 1 Million Eier abliefern können im Jahr. Und dann sind es schon. Es ist schon eine ebene Leistung für einen Huhn, der das macht.
Jetzt so auf Ostern hin, da steigt ja die Nachfrage nach Eiern plötzlich an. Was heisst das für Sie? Ist Ostern eine besondere Herausforderung oder Zeit vor Ostern?
Wir liefern die Eier genau gleich ab, die gleiche Menge wie voran. Das Verteilzentrum ist schlicht in der Schmied, da läuft es anders unten. Aber bei uns ist der Alltag genau gleich wie voran.
Also nicht, dass Sie da irgendwie noch zusätzliche Hühner dem haben oder so?
Nein, das, das machen wir sowieso nicht, oder? Man sollte immer bei so vielen Hennen, wo man ist, bleiben und nicht dazu kaufen zwischendrin, weil Einheit auf dem Hof läuft einfach nur am besten. Oder?
Dreimal in der Woche holt ein Lastwagen die Eier bei Inauens ab und bringt sie ins Verteilzentrum. Dort macht man Qualitätskontrolle, sortiert die Eier nach Gewicht und packt es ab. Dann gehen sie weiter in eine der Betriebszentralen der Migro und spätestens am 7. Tag nach dem Legen müssen sie in der Filiale sein. Wer dort Eier mit dem Aufdruck 1CH458 kauft und den Code auf der Internetseite der Migro eingibt, kommt auf das Porträt von Josef und der Maya Inauen zu Meistersrüti. Und erfahrt nicht nur, wenn sie ihren zweiten Hühnerstall gebaut hat, sondern auch, dass die beiden 1984 geheiratet haben. Die Maya Inauen schmunzelt.
Ja, man hätte sie jetzt einfach rein tun. Man hätte sie sonst nicht so gross rausgebracht, aber er hat jetzt dazu gehört und sie wissen dann, wie das aufgebaut worden ist. Oder? Nein, das ist schon gut.
Das sagt Maya Inauen. Tobias Fischer hat sie auf dem Eierproduktionsbetrieb zum Meistersrüti besucht. Gefunden hat er sie dank dem Gott um Eier aus dem Geschäft. Allerdings, welches von diesen ganzen Tieren jetzt genau das eine Ei gelegt hat, das müssen wir leider offen lassen. Und der Link, den ihr selber im Internet könnt, suchen könnt, von welchem Hof alle Eier kommen, den findet ihr im Internet auf drs1.ch, wenn ihr auf Espresso klickt.
Espresso.
Nehmen wir mal an, ihr braucht ein neues Handy. Welchem glaubt ihr jetzt mehr? Dem Werbetext vom Hersteller oder dem Verkäufer im Handyladen? Oder irgendeinem Kollegen, der auch wirklich Tipps gibt und sagt, wie es funktioniert, der das Gerät schon kennt? Und die Antwort ist bei den meisten klar, logisch, dem Kollegen, dem Bekannten, einfach jemandem, der einem relativ nahe ist. Mund-zu-Mund-Propaganda. Ein besseres Marketing gibt's nicht für ein Produkt. Und eben auch für Konsumenten sind Mund-zu-Mund-Käuftipps meistens die zuverlässigsten. Das Mund-zu-Mund-Prinzip funktioniert gerade da sehr gut, wo es gar keine Begegnung zwischen Menschen mehr gibt. Im Internet. Im Studio habe ich der Reto Wittmer, der als IT-Fachmann. Wie funktioniert denn die Propaganda Mund zu Mund im Internet?
Wenn jemand etwas kauft im Internet, dann ist er entweder zufrieden oder ist nicht zufrieden oder so etwas zwischendrin. Also auf jeden Fall kennt er das Produkt super gut aus eigener Erfahrung und dann schreibt er seine Erfahrung mit dem Produkt, das er gemacht hat, ob es jetzt gut ist oder eben nicht, schreibt er direkt auf die Webseite rein, beim Laden, wo er das Produkt gekauft hat. Das ist dann ein sogenanntes Kunden-Review, also eine Kundenmeinung. So Review gibt es heute bei allen wichtigen Läden im Internet.
Jetzt haben wir da gerade so eine Seite offen von einem grossen Schweizer Versandladen mit Heimelektronik und da ist zum Beispiel ein ganz neues Handy drauf, ein Smartphone.
Und da erfahre ich dann ziemlich schnell, dass das Smartphone eher einen schlechten Akku hat, also nicht so eine lange Ladezeit, dass die Lautsprecher zu leise sind, aber ich erfahre auch, dass es ein sehr schnelles Handy ist, also leistungsfähig und ich habe da dann gerade mal auf die schnelle Einordnung und sehe sofort, dass das Gerät jetzt nichts für mich ist, wenn ich eben angewiesen bin auf mehrere Tage, dass es mehrere Tage läuft.
Das sind Kunden, die das geschrieben haben. Wie zuverlässig ist denn das?
Die Menge macht es aus. Also im Beispiel vom Handy, da hat es jetzt Dutzende von Beurteilungen drin. Und wenn in jeder dritten Beurteilung eben drin steht, dass der Akku eh noch schlecht ist, dann ist sicher mehr als ein Funken Wort da dran. Aber wenn es jetzt nur ein oder zwei Bewertungen drin hat, wo das Gerät zum Beispiel masslos lobt oder auch nur einfach abmachen, dann müssen wir natürlich an der Zuverlässigkeit zweifeln.
Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass ein Handy Händler selber dann zu dem Grad etwas schreibt und natürlich nur positiv schreibt.
Das ist natürlich immer so ein Verdacht, den man da hat, aber das wird eigentlich mittlerweile meistens automatisch korrigiert von der Gemeinschaft, weil wenn so eine unneutrale Bewertung als Kundenreview irgendwo auftaucht bei einem Online-Laden, dann sehen ja da die anderen, die das Produkt effektiv gekauft haben, und die würden dann sehr schnell darauf reagieren und so eine Aussage dann eben ins richtige Licht zurücken, weil sie ja eben das Produkt wirklich kennen. Und das Gleiche funktioniert auch umgekehrt, wenn jetzt jemand anderem schaden will, wenn zum Beispiel ein Hotelbesitzer einem anderen Hotelbesitzer auf einem Bewertungsportal reinschreibt, seine Zimmer seien dreckig, dann sehen da die effektiven Kunden, die schon Erfahrungen gemacht haben mit dem Hotel, und würden dann reinschreiben, nein, das stimmt nicht. Also das Internet merkt so Sachen schnell, darum kann sich ein Hersteller heute eigentlich nicht mehr leisten, da irgendwelche Kundenreviews zu fälschen.
Aber trotzdem, es klingt ein bisschen kompliziert. Warum gehe ich nicht einfach ins Geschäft und lasse mich von einem Verkäufer beraten?
Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber wir wissen es, es gibt Verkäufer und Verkäufer. Es gibt die mit einem guten Wissen über ihre Produkte und andere, die halt irgendetwas reden. Und im Normalfall habe ich natürlich da nur eine Meinung, und ich habe das Risiko, dass der Verkäufer nur die Sachen sagt, die guten Sachen, dass ich das Produkt eben kaufe. Und wenn ich da das Risiko ausschliessen, dass ich irgendwie manipuliert werde, dann müsste ich auch in mehrere Läden gehen und mehrere Verkäufer fragen. Also von dem her ist es da dann effizienter, so Kundenreviews in Online-Läden zu nutzen.
Gibt es jetzt neben der Menge jetzt von diesen Kundenmeinungen denn sonst noch Indizien, Sachen, wo ich drauf schauen kann, wo ich dann merke, dass das zuverlässig ist?
Wichtig ist, dass natürlich die Einschätzungen auf so einer Seite unabhängig sind vom Hersteller, also dass zum Beispiel Kundenmeinungen zu einem Buch auf der Webseite, nicht auf der Webseite vom Verlag von dem Buch stehen. Das wäre so ein bisschen komisch, weil dann könnte ja der Verlag nur die guten Meinungen zu dem Buch zulassen und die anderen löschen. Besser ist es da, dass eben zum Beispiel bei Amazon oder einem anderen Online-Buchhändler die Meinungen von den Kunden drauf sind, wo jetzt nicht nur mit einem Verlag da verbandelt ist oder nur eine Marke verkauft, weil da kann dann der Verlag auch nicht irgendwelche Meinungen löschen, die ihm nicht passen. Und gut ist auch, wenn es bei den Kundenmeinungen eine Möglichkeit hat, die Einschätzung zu bewerten. Also wenn es zum Beispiel so Links hat wie Beurteilung unzumutbar, oder dann kann man eben dort klicken, wenn man findet, die Beurteilung, die bringt es jetzt nicht, und dann rutschen die komischen, schlechten Beurteilungen dann in der Liste ab, und man hat obendrein eigentlich nur die Beurteilungen, die es auch bringen.
Also heisst, summa summarum sind so Kundenreviews eigentlich eine gute Sache?
Ich finde es eine gute Sache, sehr effizient, um sich mal schnell ein Bild machen, ob ein Produkt zu einem passt. Und eben wichtig ist einfach, dass man eine gewisse Menge, ein paar Dutzende so Reviews hat, damit man wirklich ausgewogene Meinungen hat.
Der DRS-IT-Fachmann Reto Widmer. Espresso zum Nummerlosen gibt es übrigens im Internet, drs1.ch.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.